Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Plattenrüstungen. Aber nicht so, wie man es vielleicht erwartet.
Genau, wir schauen uns heute an, was wirklich dahinter steckt. Weil wenn man an Plattenrüstungen denkt, dann hat man sofort dieses Bild im Kopf. Hammer auf Metall, Funken sprühen, fertig ist der Brustpanzer.
Und das ist halt komplett falsch. Das war hochkomplexe Kunst. Wir reden hier von einer Ausbildung, die locker 7 bis 10 Jahre gedauert hat, bis jemand Meister wurde.
Mindestens. 4 Jahre Lehrling, dann Gesellenjahre, Wanderschaft. Da mussten Prüfstücke abgeliefert werden. Komplette Rüstungsteile, die vor der Zunft bestanden.
Und das Spannende ist ja, ein Plattner, so hießen die Spezialisten für Plattenrüstungen, der brauchte ganz anderes Wissen als ein normaler Schmied. Der musste verstehen, wie sich ein Körper bewegt.
Anatomie, Metallurgie, dazu noch?
Ein Verständnis für Kriegsführung. Wo kommen die Schläge her? Wo braucht's mehr Schutz?
Und dabei musste die Rüstung trotzdem Bewegungsfreiheit erlauben. Das ist dieser Spagat, der das Handwerk so besonders macht.
Wenn ich heute im Reenactment eine gute Rüstung sehe, dann erkenne ich das sofort an der Passform. Eine hochwertige Plattenrüstung erlaubt dir erstaunlich viel von deiner natürlichen Beweglichkeit. Deutlich mehr, als die meisten erwarten würden.
Woran machst du das konkret fest?
Überlappende Platten an den richtigen Stellen, Scharniere, die wirklich funktionieren, Gleitnieten bei den Gelenken und vor allem gleichmäßige Gewichtsverteilung. Eine volle Rüstung, die wog so um die 20 bis 30 Kilo, aber gut verteilt merkst du das kaum.
Das ist auch der Unterschied zu anderen Handwerken. Ich meine, ein Schwertschmied, der brauchte auch 8 bis 12 Jahre bis zum Meister. Lehre, Gesellenzeit, Wanderschaft, dann noch Mutzeit. Aber der fokussierte sich auf Klingen, Härten, Balance.
Während der Plattner zusätzlich noch
den ganzen Körper im Blick haben musste. Jede Kurve, jede Wölbung. Wie sitzt das Schulterblatt? Wie bewegt sich das Knie?
Das ist im Grunde eine Mischung aus Metallhandwerk und, naja, fast schon Schneiderkunst, nur halt in Stahl.
Ich würde sogar sagen, es ist eher vergleichbar mit dem, was ein Goldschmied an Feingefühl braucht, nur in größerem Maßstab.
Stimmt. Goldschmiede hatten ja einen ähnlich langen Weg zum Meister. 10 bis 14 Jahre mit Lehre, Gesellenzeit und allem. Aber die arbeiteten im Kleinen. Ein Plattner musste dieselbe Präzision auf einen ganzen Menschenkörper übertragen.
Und das Metall verzeiht keine Fehler. Jeder Hammerschlag muss sitzen. Die Hitze muss genau richtig sein. Zu heiß und der Stahl kann verbrennen. Zu kalt und er lässt sich nicht formen.
Was mich dabei immer wieder fasziniert, diese Rüstungen waren nicht nur funktional. Die waren auch ästhetisch durchdacht. Symmetrie, Proportionen, das war Kunst.
Und genau darum geht's heute. Wir wollen zeigen, warum diese Handwerkskunst auch nach Jahrhunderten noch Bewunderung verdient.
Von den jungen Lehrlingen, die mit 12, 13 Jahren angefangen haben, Feuer anzuzünden und den Meistern über die Schulter zu schauen,
bis hin zu den fertigen Meisterstücken, die Könige und Ritter geschützt haben. Das ist eine Reise, die sich lohnt.
Stell dir vor, du bist 12 Jahre alt, vielleicht 13, und dein Vater sagt, so, ab morgen fängst du in der Werkstatt an.
Das war der normale Einstieg. Mit 12 bis 14 Jahren begann die Lehre zum Plattner. Und oft lief das über die Familie, der eigene Vater oder ein Onkel. Aber genauso oft auch bei einem nicht verwandten Meister, je nach Region und Zunft.
Diese Familientradition hatte natürlich einen praktischen Grund. Das Wissen blieb in der Familie, die Werkstatt wurde vererbt. Und für die Zunft war es einfacher, wenn man die Herkunft des Lehrlings kannte.
Die Zünfte hatten da strenge Regeln. Man konnte nicht einfach irgendwo aufschlagen und sagen, ich will Plattner werden. Da brauchte es Bürgen, Empfehlungen.
Und die ersten Jahre als Lehrling, da hat man noch gar nicht...
Richtig, da stand man noch gar nicht am Amboss. Die ersten Monate, manchmal das ganze erste Jahr, da ging es um Grundlagen. Feuer anzünden, die Werkstatt sauber halten, Werkzeuge sortieren.
Das klingt vielleicht banal, aber das Feuer richtig zu führen, das war eine Kunst für sich. Die Temperatur musste stimmen, die Glut gleichmäßig sein. Ein Lehrling, der das nicht beherrschte, war für den Meister nutzlos.
Und dann kam das Beobachten. Stundenlang dem Meister über die Schulter schauen, jeden Handgriff verinnerlichen. Wann schlägt er wie? Wie hält er das Werkstück?
Das ist ja heute in der Ausbildung ähnlich. Die moderne Schmiedeausbildung dauert 3,5 Jahre. Aber damals?
Oh, da reden wir von ganz anderen Zeiträumen. Die Lehrzeit allein ging 4 bis 5 Jahre. Dann kam die Gesellenzeit.
Und dann die Wanderschaft. Gesellen wanderten oft, um dazuzulernen. Je nach Ort und Zeit war es üblich, manchmal auch Pflicht, aber nicht überall gleich. 2 bis 4 Jahre unterwegs, meistens so um die 3 Jahre.
Weißt du, was ich besonders interessant finde? Die Gesellen durften sich ihrer Heimatstadt oft nicht nähern. Die sogenannte Bannmeile. Damals hat man in Meilen gerechnet, nicht Kilometern. Und die genaue Distanz variierte je nach Zunft und Region.
Das war Absicht. Man sollte neue Techniken lernen, andere Werkstätten sehen, nicht einfach bei Papa um die Ecke bleiben.
Von Stadt zu Stadt, von Meister zu Meister. Mal nur ein paar Monate, mal länger, je nach Vertrag und Werkstatt.
So verbreiteten sich auch die Techniken. Ein Geselle aus Nürnberg lernt in Mailand neue Methoden, bringt sie nach Augsburg.
Die Zünfte hatten da oft Anlaufstellen, Gesellenherbergen in vielen Städten, wo man Unterkunft und Arbeitsvermittlung fand. Aber wie gut das organisiert war, hing von Region und Zeit ab.
Und nach der Wanderschaft kam dann mancherorts die sogenannte Mutzeit, oder? Da arbeitete man nochmal als Altgeselle, um sich auf die Meisterprüfung vorzubereiten. Wie lange genau, das war unterschiedlich. Ob das bei Plattnern genauso war, ist nicht sicher belegt.
Bevor man überhaupt zur Meisterprüfung zugelassen wurde. Und dann das Meisterstück.
Das war nicht irgendein Werkstück. Das wurde von geschworenen Meistern überwacht. Jeder Arbeitsschritt kontrolliert. Für Plattner vermutlich ein komplettes Rüstungsteil, das alle Techniken zeigen musste.
Und das Ganze war teuer. Der Geselle musste die prüfenden Meister bewirten, für ihre Zeit entschädigen, dazu das Eintrittsgeld für die Zunft.
Deswegen blieben viele ihr Leben lang Gesellen. Nicht, weil sie es nicht konnten, sondern weil sie es sich nicht leisten konnten. Oder weil schlicht keine Meisterstelle frei war.
Das vergisst man heute oft. Die Zünfte haben die Anzahl der Meister bewusst begrenzt. Weniger Konkurrenz, stabilere Preise.
Und ohne Meistertitel, keine eigene Werkstatt, keine Lehrlinge ausbilden, da konnte einer noch so talentiert sein.
Das System hatte also durchaus seine Schattenseiten. Aber es garantierte auch Qualität. Wer es bis zum Meister schaffte, der hatte wirklich bewiesen, dass er sein Handwerk versteht.
Von Grund auf. Vom Feuer anzünden bis zum fertigen Meisterstück. Ein Jahrzehnt und mehr an Ausbildung, bevor man selbstständig arbeiten durfte.
Und diese Meister haben dann Rüstungen geschaffen, die wir heute noch in Museen bestaunen. Das kommt nicht von ungefähr.
Wie wir vorhin schon angerissen haben, war die Herstellung einer Plattenrüstung nicht einfach Metall in Form hämmern. Der Plattner musste ja verstehen, wie ein Körper funktioniert, wie sich ein Arm bewegt, wie das Schultergelenk rotiert.
Das war im Grunde angewandte Anatomie. Jedes Rüstungsteil musste 2 Dinge gleichzeitig leisten. Maximalen Schutz bieten und trotzdem Bewegungsfreiheit ermöglichen. Und das ist ein echtes Kunststück.
Weil diese beiden Ziele sich erstmal widersprechen. Mehr Metall heißt mehr Schutz, aber auch mehr Einschränkung. Weniger Metall heißt mehr Beweglichkeit, aber auch mehr Schwachstellen.
Die Lösung lag in der Form, in den Wölbungen, den Krümmungen, der strategischen Platzierung von Scharnieren. Ein gewölbtes Bruststück zum Beispiel lenkt Hiebe ab, statt sie frontal aufzufangen.
Das ist Physik. Eine gekrümmte Fläche verteilt die Kraft, lässt Waffen abrutschen. Und gleichzeitig ist sie stabiler als eine flache Platte bei gleichem Gewicht.
Die Scharniere waren dann die...
Das waren die neuralgischen Punkte. An den Ellbogen, den Knien, den Schultern. Da musste absolute Präzision herrschen. Sonst klemmt's oder es entstehen Lücken.
Und diese Scharniere mussten nicht nur funktionieren, sie mussten auch symmetrisch sein. Die Gewichtsverteilung war entscheidend. Eine Rüstung, die auf einer Seite schwerer ist, ermüdet den Träger viel schneller.
Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Eine gut sitzende Rüstung, da vergisst du nach einer Weile, dass du sie trägst. Das Gewicht verteilt sich auf den ganzen Körper, auf Schultern, Hüfte, Oberschenkel.
Und bei einer schlechten?
Dann hast du nach einer Stunde Rückenschmerzen. Die zieht an den falschen Stellen, scheuert, drückt auf Nervenpunkte. Ich habe mal eine getragen, bei der der Kragen zu eng war. Nach 20 Minuten konnte ich den Kopf kaum noch drehen.
Das bringt uns zu einem hartnäckigen Mythos. Diese Vorstellung vom unbeweglichen Ritter, der mit dem Kran aufs Pferd gehievt werden musste.
Das ist Quatsch. Absoluter Quatsch.
Eine Feldplattenrüstung wog so um die 20 bis 25 Kilo. Turnierrüstungen konnten schwerer sein, 30 Kilo und mehr. Aber das Gewicht war eben verteilt.
Ein moderner Soldat trägt ähnliches Gewicht. Rucksack, Schutzweste, Ausrüstung, da kommst du schnell auf 30 Kilo. Und die sind oft schlechter verteilt als bei einer Plattenrüstung.
Es gibt diese, wie ein gut sitzender Wanderrucksack, weißt du, wo du das Gewicht auf den Hüften trägst, statt auf den Schultern.
Genau das Prinzip. Die Brustplatte lag auf den Schultern auf, aber der untere Teil wurde von einem Gürtel oder der Hüfte gestützt.
Und in einer solchen Rüstung konnten Ritter rennen, Rad schlagen, vom Boden aufstehen. Es gibt zeitgenössische Berichte und moderne Tests, die das belegen.
Die Einschränkungen waren eher beim Sehen und Hören. Der Helm schränkte das Sichtfeld ein, das Polster dämpfte Geräusche.
Aber nicht die Beweglichkeit. Ein guter Plattner hat dem Träger nur wenig von seiner natürlichen Bewegungsfreiheit genommen. Deutlich weniger, als viele denken.
Und die besten Plattner, wo saßen die?
Mailand, Augsburg, Nürnberg. Das waren die drei großen Zentren. Die Italiener, vor allem die Missalia-Werkstatt, galten als die besten für elegante, maßgeschneiderte Stücke.
Mailand exportierte schon ab dem frühen 15. Jahrhundert in ganz Europa. Die hatten eigene Handelsagenten, ein richtiges Vertriebsnetz.
Augsburg und Nürnberg entwickelten dann eigene Stile. Robuster, funktionaler. Die Nürnberger waren bekannt für ihre, fast schon industrielle Produktion. Durch Arbeitsteilung, die kauften sogar schon vorgefertigte Stahlplatten ein und ohne Zunftbeschränkungen konnten die große Mengen an Standardrüstungen herstellen.
Bei Maßanfertigung?
Nein, das waren dann Standardgrößen für Söldnerheere. Die wirklich individuellen Stücke für adlige und wohlhabende Ritter, die brauchten Monate.
Das ist also ein Grund, warum die großen Zentren so erfolgreich waren. Sie konnten beides. Massenware und absolute Spitzenqualität für zahlungskräftige Kunden. Wenn man sich eine mittelalterliche Schmiedewerkstatt vorstellt, dann denkt man erstmal an rohe Kraft. Schwere Hämmer, glühende Essen, Funken, die fliegen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Die eigentliche Kunst lag im Feingefühl. Ein Plattner hat nicht einfach draufgehauen. Jeder einzelne Hammerschlag war kontrolliert, präzise gesetzt. Zu hart und das Metall verzieht sich, zu weich und es bewegt sich nicht.
Das ist dieser Widerspruch, der mich immer fasziniert. Du stehst da mit einem Kilo schweren Hammer in der Hand und trotzdem musst du Millimeterarbeit leisten.
Und das über Stunden. Ein Brustpanzer bedeutete hunderte, manchmal tausende Hammerschläge. Jeder musste sitzen.
Die Werkzeuge dafür waren spezialisiert. Da gab es nicht nur einen Hammer, sondern...
Absolut, da gab es ganze Sortimente. Treibhämmer zum Formen, Planierhämmer zum Glätten, Polierhämmer für die Oberfläche. Und die Ambosse erst.
Die Plattner hatten verschiedene Ambossformen. Kugelige Aufsätze für Wölbungen, spitze für enge Kurven. Das war keine Einheitswerkstatt, das war hochspezialisiertes Equipment.
Und dann die Hitze. Das Metall musste auf genau die richtige Temperatur gebracht werden. Kirschrot zum Formen, heller für stärkere Verformungen.
Da konnte man nicht einfach ein Thermometer reinstecken. Die Schmiede haben die Farbe gelesen. Dunkelrot, kirschrot, hellrot, orange. Jede Nuance bedeutete andere Eigenschaften.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Oh, und wenn du's verpasst hast, wenn das Metall zu heiß wurde?
Dann war's ruiniert. Zu heiß und der Stahl verbrennt, wird spröde. Das Werkstück kannst du dann einschmelzen.
Deshalb dauerte die Ausbildung so lang. Dieses Gefühl für Temperatur, für den richtigen Moment, das lernt man nicht aus Büchern.
Und wie du ja schon sagtest, ging es dabei nicht nur um die reine Funktion. Eine gute Plattenrüstung war eben auch ein Kunstwerk. Mit polierten Oberflächen, gravierten Verzierungen und perfekter Symmetrie.
Die Ästhetik war gleichwertig. Ein Adeliger wollte nicht nur geschützt sein, er wollte auch repräsentieren.
Deswegen wurde nach dem Formen planiert, also die Oberfläche mit breiten Hämmern geglättet, dann geschliffen, poliert. Manche Rüstungen wurden noch verziert, geätzt, mit Gold tauschiert.
Kann man das heute eigentlich noch lernen, diese traditionellen Techniken?
Ja, also es gibt Schmiedeworkshops. Manche konzentrieren sich auch auf... Speziell Plattenarbeit ist selten. Das ist wirklich eine Nische. Aber grundlegende Schmiedetechniken, die kannst du durchaus lernen.
Der Unterschied zur modernen Fertigung ist natürlich enorm. Heute werden Rüstungsrepliken oft aus vorgeformten Blechen gemacht, mit Maschinen gebogen.
Das ist nicht schlecht, aber es ist was anderes. Bei der Handarbeit entsteht eine andere Materialstruktur. Das Metall wird durch das Hämmern verdichtet, verfestigt.
Die mittelalterlichen Plattner haben das intuitiv verstanden, ohne die Materialwissenschaft dahinter zu kennen. Sie wussten einfach, so fühlt sich guter Stahl an.
Diese Verbindung von Kraft und Feingefühl, von Funktion und Schönheit, das macht die Rüstungsschmiede für mich zu einer der faszinierendsten mittelalterlichen Handwerkskünste.
In den frühen Zeiten der Plattenrüstung war die Sache klar. Wer eine wollte, der musste reich sein. Sehr reich. Die Materialien waren teuer, die Arbeit aufwendig, die Wartezeiten lang.
Das war ein echtes Statussymbol. Eine Maßanfertigung für einen Adligen hat Monate gedauert, manchmal länger. Da saß ein Meister persönlich dran, nahm Dutzende Maße, passte alles individuell an.
Und das hatte seinen Preis. Eine Prunkharnische konnte, je nach Zeit und Qualität, so viel kosten wie ein kleines Landgut. Da reden wir teils von 10 bis 20 Jahreseinkommen eines Meisterhandwerkers. 5 bis 20 Mal so viel wie eine normale Feldrüstung.
Aber irgendwann mussten die Heere größer werden. Mehr Soldaten brauchten mehr Schutz. Und da kam die Frage auf, wie rüstet man tausende Fußsoldaten aus?
Die Antwort war Standardisierung. Statt jede Rüstung individuell anzufertigen, entwickelten die Werkstätten Standardgrößen. Verschiedene Größen für unterschiedliche Körpermaße. Ähnlich wie klein, mittel, groß.
Das klingt simpel, war aber ein enormer Umbruch. Plötzlich konnte eine Werkstatt mehrere Harnische parallel fertigen. Die Lehrlinge arbeiteten an standardisierten Teilen, die Meister kontrollierten die Qualität.
Das Prinzip ist eigentlich wie heute bei...
Das ist wie bei Konfektionskleidung heute. Du gehst in den Laden, nimmst deine Größe, fertig.
Diese Standardrüstungen für einfache Soldaten waren natürlich nicht so elegant wie die Maßanfertigungen. Gröber in der Verarbeitung, weniger verziert, nicht perfekt anliegend.
Aber sie funktionierten. Ein Fußsoldat brauchte Schutz, keine Kunstwerke. Und mit Polstern und Riemen ließ sich auch eine Standardrüstung einigermaßen anpassen.
Die großen Städte legten regelrechte Arsenale an. Waffenkammern mit Hunderten, manchmal Tausenden Rüstungen auf Vorrat. Wenn ein Feldzug anstand, wurden die Soldaten eingekleidet.
Und nach dem Feldzug?
Zurück ins Arsenal. Repariert, gereinigt, eingelagert für den nächsten Einsatz. Das war eine logistische Leistung.
Das ist sicher auch ein Grund, warum so viele dieser einfacheren Rüstungen überlebt haben. Die wurden gepflegt, nicht einfach weggeworfen.
Wobei die Maßanfertigungen nie verschwanden. Für Adlige, für reiche Kaufleute, für jeden, der es sich leisten konnte. Da blieb die individuelle Anpassung Standard.
Das ist heute im Reenactment ganz ähnlich. Du hast Rüstungen von der Stange, Standardgrößen, relativ günstig. Die sitzen okay, machen ihren Job.
Und dann gibt's die andere Kategorie, wenn man so will.
Maßanfertigungen. Da nimmt jemand deine Körpermaße, fertigt jeden Teil individuell. Das kostet ein Vielfaches, aber der Unterschied ist spürbar.
Der Tragekomfort, die Beweglichkeit. Eine maßgefertigte Rüstung fühlt sich an wie eine zweite Haut. Eine Standardrüstung funktioniert, aber sie erinnert dich ständig daran, dass sie da ist.
Oh, und das war damals sicher noch extremer. Stundenlang in einer Rüstung, die nicht richtig sitzt. Im Kampf kann das über Leben und Tod entscheiden.
Die Plattner wussten das. Selbst bei den Standardanfertigungen haben sie versucht, gewisse Anpassungen zu ermöglichen. Verstellbare Riemen, austauschbare Polster.
Im Grunde hat sich das Prinzip bis heute nicht geändert. Es gibt Massenware und Maßarbeit. Beide haben ihre Berechtigung, je nach Bedarf und Budget.
Und bei der Massenware von damals steckte trotzdem noch echte Handarbeit drin. Das fehlt halt bei vielen modernen Billigprodukten.
Wenn man sich das alles vor Augen führt, die jahrelange Ausbildung, das anatomische Wissen, die Sorgfalt bei jedem einzelnen Hammerschlag, dann wird klar, das waren keine einfachen Handwerker. Das waren Künstler.
Künstler, die gleichzeitig Ingenieure waren, die Funktion und Ästhetik auf eine Weise verbunden haben, die wir heute noch bewundern.
Diese Rüstungen in Museen, die stehen da nicht nur wegen ihrer historischen Bedeutung. Die stehen da, weil sie schlicht schön sind. Weil jemand unzählige Stunden investiert hat, um aus einem Stück Metall etwas Perfektes zu schaffen.
Und das in einer Zeit ohne elektrische Werkzeuge, ohne präzise Messgeräte. Nur Erfahrung, Augenmaß und ein Gefühl für das Material, das über Jahre gewachsen ist.
Was mich dabei am meisten beeindruckt: Diese Meister haben nicht nur für den Moment gearbeitet. Ihre Stücke sollten halten, sollten schützen, sollten überdauern. Und viele haben das auch getan, über Jahrhunderte.
Manche tragen heute noch Spuren von echten Kämpfen. Dellen, Kratzer, reparierte Stellen. Geschichte, die man anfassen kann.
Das ist vielleicht das Vermächtnis dieser Kunsthandwerker. Nicht nur die Objekte selbst, sondern diese Haltung. Diese Idee, dass etwas gut gemacht werden sollte.
Ja, diese Verbindung von Leidenschaft und Können. Das ist etwas, das wir heute vielleicht wieder mehr schätzen lernen.
Handwerk hat einen Wert, der über den reinen Nutzen hinausgeht. Ob das jetzt eine mittelalterliche Plattenrüstung ist oder eine moderne Replik. Wenn jemand sein Herzblut reinsteckt, merkt man das.
Und es gibt sie noch, diese Menschen. Schmiede, die traditionelle Techniken pflegen, Handwerker, die nach historischen Vorbildern arbeiten. Das Wissen ist nicht verloren.
Es wird weitergegeben. Vielleicht nicht mehr vom Vater zum Sohn in der gleichen Werkstatt, aber in Kursen, in der Szene, durch praktische Erfahrung.
Das ist doch ein schöner Gedanke zum Abschluss. Diese Meister von damals würden vermutlich staunen, dass ihre Kunst heute noch Menschen fasziniert und inspiriert.
Und dass ihre Werke immer noch studiert, nachgebaut und getragen werden. Das ist ein Vermächtnis, das lebt.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findet ihr nicht nur Rüstungen und Ausrüstung, sondern auch im Blog viele weitere spannende Themen rund um Geschichte und Handwerk.
Genau, und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
Macht's gut!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.